Ja, was bleibt? Haben wir hier oben so schön drüber stehen. Seit letztem Sonntag in unserem Gottesdienstraum. Diese Frage soll uns dieses Jahr einmal begleiten. Also so ähnlich wie die Kreidetafel, die wir ja ein ganzes Jahr lang da hinter uns hängen hatten. Aufsehen auf Jesus. Das ist so ein Jahresmotto. Das ist jetzt unser Jahresmotto. Was bleibt? Wenn sich jeder von uns das ganz persönlich fragt, dann kann das, glaube ich, in diesem Jahr auch für unsere Gemeinde und für jeden persönlich zu ganz guten Überlegungen führen. Das ist eine ganz gute Frage. Die kann uns ganz schön besinnlich machen. Sie kann uns aber, und das soll es eigentlich in erster Linie sein, uns auch auf das Wesentliche konzentrieren. Und das ist das, was der Apostel Paulus in seinem Brief an die Korinther, 1. Korinther 13 steht das, bewegte. Was ist wesentlich? Was ist wichtig? Ich zitiere daraus gerade mal einen Satz, da schreibt er: Die Liebe hört nie mehr auf, so doch die Weissagungen aufhören werden und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei. Aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Also, was bleibt? Diese Dreigliederung, Glaube, Hoffnung, Liebe, die lag dem Paulus anscheinend sehr am Herzen. Die kommt nämlich im Neuen Testament, also in seinen Briefen, noch zweimal vor. Das war so eine Art Lieblingsmotto für ihn. Und ich glaube, diese drei Begriffe drücken tatsächlich genial das Wesen unseres christlichen Glaubens aus. Also Christen glauben an Christus und sie haben Hoffnung in Ewigkeit und sie leben aus der Liebe Gottes. Und darüber wollen wir in diesem Jahr hier miteinander nachdenken, in mehreren Predigten. Das soll sich so wie so ein roter Faden durchziehen. Und das heißt eben eigentlich, was bleibt, heißt, was ist wichtig. Diesem Schluss des Paulus wollen wir auf die Spur kommen. Und dazu lese ich uns heute Morgen aus 1. Korinther 13, also ich fädel das mal von diesem Kapitel auf, in dem dieser Vers ja so am deutlichsten vielleicht formuliert ist, lese ich uns mal die ersten drei Verse aus 1. Korinther 13. Da heißt es: Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte die Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und ließe meinen Leib verbrennen und hätte die Liebe nicht, so wäre es mir nichts nütze. Ja, also, aus diesen drei Versen möchte ich zwei Gedanken herausgreifen, weil wir haben ja noch ein ganzes Jahr lang Zeit, uns über dieses Thema weiter zu entfalten. Er sagt hier sehr prägnant, er spricht hier von der Zungenrede und dass sie ohne Liebe quasi nichts sei. Und er spricht von der Opferbereitschaft hier, dass sie quasi ohne Liebe nichts sei. Warum schreibt er das? Warum war das damals eine wichtige Botschaft für die Korinther und warum ist das für uns heute hier eine wichtige Botschaft? Also in Korinth wurde gerne in Zungen geredet. Anbetung Gottes gewissermaßen in Himmelssprache. Und man könnte sagen, ich weiß nicht, ob das jemand schon mal gehört hat, was klingt eindrucksvoller, größer? Also geistlicher? Was macht Gott mehr Freude als sowas? Gleichzeitig wurde aber in Korinth wurden andere Geistesgaben eher geringer geachtet. Zum Beispiel Barmherzigkeit, Mitgefühl oder auch Organisation. Wer hätte das gedacht, dass Organisation eine Geistesgabe ist? Das war für die Korinther unter ferner Liefen. Und Paulus will in diesem Kapitel Korinther 13 eigentlich den Geschwistern sagen, dass sie bestimmte Gaben nicht überbewerten sollten. Und dazu gebraucht er dieses krasse Beispiel. Wenn ich mit Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Das war für die Korinther damals ein ziemlicher Donnerschlag. Weil die hatten nämlich dabei bei diesen Begriffen aus der zeitgenössischen Kultur heraus eigentlich eine automatische Assoziation, die da bei ihnen hochkam. Nämlich die Römer hatten ja ein riesiges Amphitheater gebaut, das Kolosseum, und eine riesige Rennbahn, der Circus Maximus. Und jedes Jahr gab es da die wildesten Wagenrennen. 80.000 Menschen passten da rein. Und vor diesen Wagenrennen, das war also die Volksgaudi der römischen Kaiser für das Volk, Brot und Spiele. Vor diesen Wagenrennen, gab es regelmäßig eine Prozession, einen Umzug, die Pompa Circensis. Und dieses Schauspiel, also Wagenrennen und dieser Götterumzug, es war eigentlich ein Umzug zur Ehren des Gottes Dionysos, mit Ziegenboxmasken und allem Möglichen drum und dran. Und mit einem vor allen Dingen spektakulären Lärm. Da wurden also große metallische Becken, Schalen, so ein Erzgong könnte man sagen, zusammengedonnert und kleinere Schellen, Zimbeln zusammengeschlagen. Das war ein Riesenspektakel. Das war ein Riesenumzug. Und die ganze Stadt beteiligte sich daran. Also war ein bisschen, könnte man das mit Kölner Karneval vergleichen, nur alles ganz religiös. Und das exportierten die Römer in das ganze Römische Reich. Wagenrennen und solche Götterumzüge bis auch nach Griechenland. Und die Griechen kannten das. Die Korinther kannten das. Wenn Paulus sagt, wenn ich mit Engelszungen redete und hätte die Liebe nicht, dann wäre ich solch ein Gong und solch eine, ja, das war für die schockierend zu hören. Die frommen Korinther. Also solche Becken und Zimbeln übrigens gab es auch im Alten Testament, im alttestamentlichen Gottesdienst. Diese Instrumente an sich waren also nicht das Problem. Mit denen wurde im Alten Testament zur Ehren Jahwes im Gottesdienst Musik gemacht. Nur den Korinthern fiel eher Dionysus ein. Und dieser lärmende Straßenumzug. Und ich glaube, sie mussten schockiert sein, als er ihnen das so geschrieben hat. Und was heißt denn das eigentlich? Was will er ihnen denn damit sagen? Also, Engelszungen, man könnte vielleicht im Größeren einfach mal sagen, Gottes Anbetung, ohne Liebe? Gibt es das überhaupt? Geht das überhaupt? Und die Korinther dachten ja, dass sie Gott liebten. Also gibt es eine Frömmigkeit, ohne dass ich merke, dass ich Gott gar nicht liebe? Und wenn nicht die Liebe zu Gott meine Motivation ist, was dann? Also welcher Beweggrund in der christlichen Gemeinde könnte mich antreiben, Gott anzubeten? Das ist eine schwierige Frage. Eine schockierende Frage. Und genauso schwierig ist das zweite Beispiel, was er hier benutzt, nämlich Opferbereitschaft. Also alles den Armen geben, da gibt einer sein letztes Hemd. Und das ist alles nichts. Hätte ich die Liebe nicht, schreibt er, so wäre es mir nichts nütze. Also soll mir Opferbereitschaft etwas nützen? Was habe ich davon? Er schreibt, seinen Leib brennen lassen, schreibt er in diesem Zusammenhang. Das bedeutete damals eigentlich, also es gibt unterschiedliche Ausleger, aber ich glaube, am einleuchtendsten ist auch das, was die Korinther damals kannten, ja, im Römischen Reich. Das ging ja nicht zimperlich dazu. Das bedeutete eigentlich damals, verbrannt zu werden, also den Märtyrertod zu sterben. Es wurden Menschen verbrannt. Nero hat Christen verbrannt. Also absolute Lebenshingabe ohne Liebe? Gibt es das? Also das Letztere hat es tatsächlich historisch gegeben. Ja? In der Kirchengeschichte wird berichtet, dass zum Beispiel gerade junge Leute, also die Jugend, deren Eltern den Märtyrertod gestorben sind, also die erlebt haben, wie Vater und Mutter abgeführt worden sind, und dann im Zirkus den Tieren vorgeworfen wurden oder sogar verbrannt wurden, diese jungen Leute sehnten sich eigenartigerweise und seltsamerweise, sehnten sich gerade dazu, für Christus sterben zu können. Und es kam dazu, dass sie die römischen Soldaten und die römische Führerschaft provozierten, dass man sie gefangen nahm. Also für Christus sterben dürfen, gibt es was Schöneres, so ungefähr. Ein schwärmerischer, fanatischer Märtyrergeist. Jesus sagt seinen Jüngern ja was ganz anderes, nicht wahr? Nun, Opferbereitschaft. Wir sind ja keine Fanatiker. Aber vielleicht Leute, die ihr letztes Hemd gegeben haben. Besteht die Gefahr, dass das nicht aus Liebe war? Warum bringen wir uns so ein? Diese Frage steckt hier im Hintergrund. Und wenn nicht aus Liebe, aus was dann? Was könnte ein anderes Motiv sein, das uns zu großer Frömmigkeit und zu höchster Opferbereitschaft motiviert? Mitten in der christlichen Gemeinde. Ja. Vielleicht kann ich euch einfach mal von Alfred Adler erzählen. Der war Augenarzt, Kinderarzt. Der ging im vorigen Jahrhundert, also 19. Jahrhundert, ging der in Wien durch die Schulen und prüfte den Kindern die Augenstärke. Ob die eine Brille brauchten, ob die lesen konnten und sehen konnten und so weiter. Sehschärfe, Kontrolle. Und dann beobachtete er, dass Kinder und auch Erwachsene, vor allen Dingen aber Kinder, von einem starken Streben nach Anerkennung getrieben sein können. Vor allem, wenn sie versuchten, ein Defizit auszugleichen. Ihr Lieben, kann es sein, wenn nicht die Liebe uns treibt, dass Anerkennung unsere Sehnsucht ist? Also abgesehen davon, dass niemand von uns hier, niemand absolut selbstlos ist. Das heißt, wir alle haben in irgendeiner Weise unsere Aktien da drin, in unseren zwischenmenschlichen Beziehungen. Abgesehen davon kann dieses versteckte, übermäßige Streben nach Anerkennung ein richtig starker Motor sein. Also ein richtig starker Motor sein. Mitten in der christlichen Gemeinde. Und das Schlimme ist dabei, je süchtiger ein Mensch nach Anerkennung ist, desto blinder ist er dafür. Andere um ihn herum bemerken das und empfinden das übrigens als unangenehm und anstrengend. Also wenn jemand dauernd Beachtung herausfordert, das ist anstrengend. Mit dem setzt du dich eigentlich nicht so gerne zusammen. Ja, man rückt eher sogar von ihm ab. Menschen, die Hingabe zu ihrem Lebensstil gemacht haben, große Opfer bringen, ausgesprochene Diener sind, suchen dadurch manchmal, nicht immer und alle, aber manchmal versteckt und unbewusst nach Zuwendung, nach Anerkennung. Übrigens auch Machtmenschen sind manchmal große Wohltäter, ohne dass die Liebe zu Gott sie bewegt, obwohl sie das dauernd denken. Ja. Hingabe ohne Liebe zu Gott. Ich glaube, dass Paulus hier im 1. Korinther 13 sehr tief unser Herz aufdeckt. Unser menschliches Herz aufdeckt. Gott leuchtet in unsere Dunkelheit und in unsere Blindheit hinein. Und das tut er nicht, weil er Spaß daran hätte, uns fertig zu machen oder runterzudrücken oder sonst wie, sondern Jesus ist unser Retter. Jesus ist der Heiland. Jesus ist der, der uns helfen will. Tja, nun, damit ihr mich nicht falsch versteht, Anerkennung ist ja nichts Böses, sondern im Gegenteil etwas sehr Gutes. Jeder Mensch braucht Anerkennung und das ist nicht nur legitim, sondern auch sehr nötig. Also Danke sagen ist sehr nötig. Einsatz der Geschwister wahrzunehmen und wertzuschätzen ist sehr nötig, ist sehr wichtig. Und ich glaube, und das ist vielleicht auch bei uns der Fall, öfters bekommen Mitarbeiter zu wenig Anerkennung, zu wenig ein echtes, von Herzen kommendes Dankeschön. Wir nehmen manches einfach zu selbstverständlich hin. Aber die Gefahr lauert da, wo ich es drauf anlege. Also wo ich süchtig werde und es selber gar nicht merke. Also jeder Alkoholiker, ja, bestreitet ja bis zuletzt, dass er krank ist und Hilfe braucht. Alle anderen um ihn herum sehen das und merken das, aber er selber ist völlig blind. Was ist die Lösung? Die Lösung, sagt Paulus hier, ist die Liebe. Die Liebe. Und zwar nicht zuerst meine Liebe zu Gott, sondern Gottes Liebe zu mir. Das ist die erste Zielrichtung des Evangeliums. Gottes Liebe zu mir, schrecklichem Sünder. Wisst ihr, was für schreckliche Sünder ihr seid? Ich bin. Dafür sind wir, wir sehen uns alle viel zu harmlos. In einem Sinne sind wir alle blind. Gottes Liebe zu mir, Sünder, der ich vor Menschen gerne etwas sein möchte.